Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Dass es am Rande von Fußballspielen hart zur Sache geht, das hören wir ja immer mal wieder. In allen Ligen und Wettbewerben, national und international, gehen Anhänger unterschiedlicher Vereine aufeinander los. Viele Spiele bekommen deshalb massiven Polizeischutz. Es wird schon bei der Anreise versucht, die Anhänger der gegnerischen Mannschaften gar nicht erst aufeinandertreffen zu lassen, um das Schlimmste zu verhindern. Oft klappt das auch, aber nicht immer. Und über einen dieser Fälle, bei denen es zum Schlimmsten gekommen ist, wollen wir heute reden. Es geht um die Katastrophe im Heyselstadion in Brüssel vor 40 Jahren. Am 29. Mai 1985 kam es kurz vor dem Anpfiff des Europapokal-Endspiels zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool zu einer Auseinandersetzung zwischen britischen und italienischen Anhängern. Das führte zu einer Massenpanik. Am Ende waren 39 Menschen tot und mehr als 400 zum Teil schwer verletzt. Der Daily Mirror nannte diesen Tag den Tag, an dem der Fußball starb. Über die Katastrophe von Heysel sprechen wir heute in Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Erstmal sprechen wir über Erfurt.
Jawohl, da freue ich mich wirklich schon riesig drauf, denn wir sind beim Krämerbrückenfest am 14. Juni abends um 19 Uhr auf einer Open-Air-Bühne mit ganz vielen Plätzen, sodass ihr euch nicht extra anmelden müsst. Ihr müsst einfach nur nach Erfurt kommen. Wir werden reden über die Via Regia. Das war ein Straßennetz im Mittelalter, fast so etwas wie die erste Globalisierung oder die zweite oder die dritte, je nachdem. Es wird spannend, es wird lustig und es ist schön. Kommt vorbei. Erfurt, Krämerbrückenfest, 14. Juni.
So, Matthias, wann warst du denn das letzte Mal im Fußballstadion? Weißt du das noch?
Ist schon ein bisschen her, so ungefähr ein Jahr.
Wir wollen ja heute über Gewalt in Fußballstadien reden und die gibt es ja mehr oder weniger in jeder Stadt und auch in jeder Liga. Man könnte meinen, dass das eine Erscheinung unserer Zeit ist, aber du hast rausgefunden, dass es das auch schon früher gab.
Ja.
Sehr viel früher.
Und ich war wirklich genauso überrascht wie jetzt vielleicht viele andere, auch die uns hören. Denn kein geringerer als der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat Folgendes überliefert. Im Jahr 59 nach Christus fand ein Gladiatorenkampf im Amphitheater von Pompeji statt. Kämpfer waren der ehrwürdige Alumnus aus Pompeji und Kallimorphus aus dem benachbarten Nuceria. Derartige Kämpfe wurden damals schon von sehr vielen Menschen besucht. Auch Kaiser und Senatoren waren dabei. Und während dieses Kampfes kam es zu schweren Ausschreitungen zwischen Einheimischen und den angereisten Zuschauern. Und das liest sich dann bei Tacitus so. Einige nehmen Steine und werfen sie mit großer Lust gegen die Pompeianer. Die einen wollen sie nur mit Schrecken versehen, die anderen versuchen sie tatsächlich zu töten. Unterdessen aber in der Arena ist Alumnus bereits lange Zeit bereit, Kallimorphus mit dem Schwert zu töten, aber er erwartet das Zeichen der Zuschauer. Aber niemand betrachtet den Kampf der Gladiatoren, denn die Zuschauer kämpfen inzwischen mit Schwertern um den Sieg. Kurz darauf töten die Pompeianer viele Nuceriner, sowohl im Amphitheater als auch in der ganzen Stadt, oder schlagen sie in die Flucht.
Ja, man könnte meinen, dass das irgendwie in der heutigen Zeit stattgefunden hat, ne? So wie das da zur Sache ging. War das denn eine Ausnahme oder waren derartige Ausschreitungen mit Todesfolge sozusagen auch damals schon an der Tagesordnung?
Naja, also an der Tagesordnung ist es sicher übertrieben, ist es ja auch zum Glück heute nicht, aber aus den späteren Jahrhunderten sind solche Vorkommnisse ebenfalls überliefert. Manchmal gab es regelrechte Volksaufstände bei Sportereignissen, zum Beispiel bei den sehr beliebten Wagenrennen im Circus Maximus. Da gab es Rennställe mit großen Fanlagern und reichen Sponsoren und an einem Renntag konnten bis zu 250.000 Menschen dabei sein. Und es kam natürlich immer wieder zu Randale unter den Zuschauern und den Fans.
Meinst du denn, man kann zu dieser Zeit in der Antike schon von Hooligans reden oder von Ultras?
Also wenn die das Wort damals schon gekannt hätten, hätten sie es vielleicht benutzt. Da will ich nochmal ein Beispiel sagen aus dem Jahr 532 zur Regierungszeit des oströmischen Kaisers Justinian. Während eines Wagenrennens im Hippodrom von Konstantinopel entlud sich der politische Frust der Zuschauer in Gewalt, weil Justinian kurz vorher die Steuern erhöht hatte. Und das, kann man sich ja vorstellen, passte den Zuschauern nicht. Das Ganze geriet derart außer Kontrolle, dass Justinian seine kaiserlichen Truppen ins Hippodrom schickte und die schlugen den Aufstand der in der Sportstätte verschanzten Randalierer gewalttätig und wirklich extrem blutig nieder. Angeblich, muss man sagen, sind 30.000 Menschen gestorben.
Meine
Und
Bitte.
Das sind Eskalationsstufen, von denen wir heute wirklich noch weit entfernt sind.
Ja, zum Glück. Kommen wir mal zurück ins Heute. Wir haben es ja eben schon gesagt, also Randale im Stadion gehört ja leider, muss man sagen, schon fast dazu.
Ja, und es gibt es in allen Jahren, in allen Ligen und überall schon. Berichte über exzessive Gewalt sind an der Tagesordnung zwischen den verfeindeten Fangruppen, die sich vor und während des Spiels treffen, um sich zu verprügeln. 2012, so ein Beispiel von ganz vielen, verprügelten 11 Ultras des einen, 9 Ultras des anderen Vereins. Einer lag dann ziemlich regungslos am Boden, als er mit Stiefeltritten im Gesicht getroffen wurde. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht, er überlebte knapp, schlimm genug. Aber gegen die Eskalation im Heysel-Stadion ist das geradezu harmlos gewesen.
Ja, und wie genau es zu dieser Katastrophe kam beim Europapokal-Endspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool, das hören wir jetzt von Christine Werner.
Guten Abend, meine Damen und Herren in Deutschland. Eigentlich hatte ich die Aufgabe, hier und heute von einem Traumfinale des europäischen Fußballs zu berichten.
29. Mai 1985. Das Europacup-Finale Juventus-Turin gegen den FC Liverpool wird in Brüssel ausgetragen. Die Zeitungen schreiben vor dem Spiel vom
Finale des Jahrhunderts.
Roberto Lorentini, 31 Jahre alt und großer Juventus-Fan, ist glücklich. Denn er hat Karten für dieses Jahrhundertfinale bekommen. Mitten in der Nacht ist er im italienischen Arezzo mit seinem Vater Otello und zwei Cousins losgefahren. Die vier freuen sich auf einen schönen Fußballabend in Brüssel.
Tausende Fans aus Italien und England sind in die belgische Hauptstadt gereist. Die Stimmung ist erst ausgelassen, wird aber am Nachmittag immer aggressiver. Englische Fans ziehen betrunken durch die Stadt. Es gibt erste Schlägereien. Um die Situation zu entschärfen, werden Stunden vor Spielbeginn die Tore des Stadions geöffnet.
Roberto, sein Vater und seine Cousins kommen gegen 16.30 Uhr am Stadion an. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Es ist wenig Polizei zu sehen, die Kontrollen sind lasch, das Stadion baufällig. Otello hat ein ungutes Gefühl, während sie mit ihren Stehplatzkarten zu Block Z gehen.
Block Z war vorgesehen für belgische Zuschauer. Es sollte eine Pufferzone sein zwischen den englischen und italienischen Fanblöcken. Es kamen aber doch viele Karten in Italien auf den Markt. Und so sind jetzt in Block Z überwiegend Juventus-Fans. Von den Liverpoolern nur getrennt durch einen dünnen Maschendrahtzaun. Die Gruppen provozieren sich, erste Steine fliegen.
Wo bleibt die Polizei? Die steht davor. Jetzt fangen sie an einzuschreiten. Das darf nicht wahr sein. Der trifft ihn mit dem Stein am Kopf. Die Polizei schreitet nicht ein.
Gegen 19.20 Uhr reißen englische Hooligans den dünnen Zaun nieder, dringen in Block Z ein. Mit Steinen und Eisenstangen von einer Baustelle schlagen sie wahllos Juventus-Fans zusammen. Diese flüchten panisch.
Otello wird durch die Menschenmenge weggerissen und von Roberto getrennt. Er kann sich an einen Metallpfosten klammern. Um ihn herum fallen Männer, Frauen und Kinder, blutend und schreiend zu Boden. Andere werden auf der Flucht gegen eine alte Mauer gedrückt, die unter dem Druck zusammenbricht.
Dann stürmte Liverpool wie ein Menschenwall in diese italienische Kurve. Da brachen Beton-Trennmauern nieder. Darunter sollen eine Reihe von Zuschauern begraben gewesen sein.
Auch Roberto und seine Cousins können sich retten. Roberto geht aber noch einmal zurück. Er hat einen kleinen Jungen gesehen, der verwundet wurde. Er ist Arzt und will helfen. Während er bei dem Jungen eine Herzdruckmassage macht, tobt die Schlacht weiter.
Die Kapitäne der Mannschaften versuchen, die Meute zu beruhigen.
Wir wollen für euch spielen, sagt er, aber hört endlich damit auf.
In Block Z sterben 39 Menschen. Die meisten von ihnen sind italienische Fans. Sie wurden totgetrampelt, erdrückt oder sind erstickt. 400 Menschen werden verletzt. Ein Großteil der Fans im Stadion bekommt das nicht mit. Der Europäische Fußballverband UEFA, die Verantwortlichen der Vereine und die Stadt beraten sich. Spielen oder nicht spielen. Dann entscheiden sie, es wird gespielt. Die Stadt befürchtet eine Massenpanik, wenn das Spiel abgesagt wird. Das ZDF bricht die Fernsehübertragung aber ab.
Wir werden dieses Spiel nicht live übertragen, weil wir die Entscheidung der UEFA nicht mittragen können. Ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung. Mir steht im Moment nicht der Sinn nach Fußball.
Während auf dem Platz gespielt wird, findet Otello in dem Chaos seine Neffen. Seinen Sohn Roberto sieht er erst wieder, als er ihn unter den Toten identifizieren muss. Fast nackt liegt er da, mit einem Zettel am Fuß. Auch Roberto wurde totgetrampelt.
Frankreichs Sportzeitung L'Équipe titelt am Tag danach: Der ermordete Fußball.
Nach der Katastrophe soll die Gewalt aus den Stadien verbannt werden. Fanblöcke werden umgebaut, Stehplätze reduziert, Eintrittskarten auf den Namen ausgestellt, Sicherheitsmaßnahmen verschärft, der Kampf gegen Hooligans ernst genommen.
Otello Lorentini bringt den Leichnam seines Sohnes Roberto zurück nach Arezzo. Er kümmert sich um seine Enkelsöhne, die ohne ihren Vater aufwachsen müssen. Und er gründet die Vereinigung der Hinterbliebenen von Heysel und klagt gegen die Verantwortlichen der Katastrophe.
14 englische Hooligans werden zu Haftstrafen bis zu 3 Jahren verurteilt. Alle englischen Fußballvereine werden für 5 Jahre von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Liverpool für 7 Jahre. Die Stadt Brüssel und die UEFA werden freigesprochen.
Das Spiel hat übrigens Juventus gewonnen. Mit 1:0.
Christine Werner war das über die Katastrophe im Heysel-Stadion. Und da ist ordentlich was schiefgelaufen an diesem Tag. Und dabei bleiben wir jetzt noch. Und ich spreche drüber mit Udo Muras. Er ist Journalist und Fußballexperte. Hallo, Herr Muras.
Hallo, guten Tag.
Herr Muras, warum hat denn dieses Europapokalfinale überhaupt in Brüssel stattgefunden?
Ja, das haben sich hinterher viele gefragt. Es war natürlich ein, traditionsreiches Stadion, in dem schon viele Endspiele stattgefunden haben. In diesem Stadion ist Deutschland 1972 Europameister geworden. Bayern München hat dort seinen ersten Europapokal gewonnen und danach waren auch noch einige Endspiele oder internationale Spiele. Es gab bei der UEFA so eine Art Rotationsprinzip, dass man halt einige Länder immer mal wieder hat drankommen lassen. Und naja, da muss man natürlich auch gucken, dass es möglichst ein neutraler Spielort ist. Also es sprach erstmal so von außen nicht so viel dagegen. Natürlich war es ein baufälliges Stadion, 55 Jahre alt. Und am Vorabend gab es ja auch eine Inspektion der UEFA und da ist es eigentlich durchgefallen. Also von daher, es gab auch von beiden Vereinen leichte Bedenken, ob man das dort hat austragen können. Aber es hatte natürlich, die Kapazität, die braucht man ja auch immer. Es spielt ja auch immer eine Rolle. Man kann das nicht, das wichtigste europäische Endspiel, irgendwie in ein kleines Stadion geben. Aber im Nachhinein muss man natürlich klar sagen, es war ein fataler Fehler.
Und es gab also aber auch Sicherheitsbedenken, das haben Sie ja gerade angesprochen, ne?
Ja, die gab es. Das Stadion war baufällig, das kann man nicht anders sagen. Die Mauern brachen, wenn man dagegen trat, teilweise. Also es gab ja auch nicht mal Fluchttore, was ja heute vorgeschrieben ist. Ja, Und das hat man sicherlich gewusst. Und ich habe gerade darüber gesprochen, dieses Endspiel von 1972, als Deutschland Europameister wurde. Wenn Sie sich da mal Bilder anschauen, da stehen Tausende von Fans am Spielfeldrand. Also wer in Brüssel das Stadion, stürmen wollte, der konnte das. Also die Sicherheitskräfte waren eben auch nicht sehr erprobt, solche Fanmassen offenbar im Zaum zu halten.
Passiert ist das Ganze ja in Block Z. Und in diesem Block, da hätten ja zumindest mal die italienischen Fans gar nicht drin sein dürfen. Wie ist denn das passiert, dass die trotzdem reingekommen sind?
Ja, also man wollte eigentlich einen neutralen Block installieren, damit nicht irgendwie die Hardcore-Fans von beiden Mannschaften aufeinandertreffen können. Es war dann so, dass ein italienisches Reisebüro mit Bestechung eines UEFA-Funktionärs an Tickets rangekommen ist und die eben an italienische Fans, insbesondere die in Belgien lebten, verkauft hat. Das war also ein klassischer Fall von Korruption, der also tödliche Folgen hatte, und es ist dann ja auch hinterher, sind Menschen deswegen verurteilt worden. Aber das waren dann eben auch, die Opfer waren praktisch Familien, Menschen, die in Italien gelebt haben. Man sieht auf Bildern Menschen in Krawatten und Anzügen, also das waren alles andere als typische Tifosi. Aber es waren eben Leute, die zu Juventus Turin gehalten haben. Ja, und die kamen da rein, obwohl sie es nicht durften, aufs Geschäftemacherei, kann man nicht anders sagen.
Und die Liverpooler Hooligans waren es ja, glaube ich, größtenteils. Die haben ja dann angefangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie genau kam das?
Also die Frage des Aggressors ist nicht so leicht zu klären wie zum Beispiel beim Ukraine-Krieg. Wenn man sich das mal durchliest, die vielen Berichte, dann kriegt man durchaus verschiedene Ansichten.
Okay.
Ich sag mal, von beiden Mannschaften waren Leute an diesem Tag im Stadion oder in der Stadt, die auf dem Kriegszug waren. Das muss man so hart sagen. Es gibt das Unwort der Schlachtenbummler, die beim Fußball ja oft genannt wurden. In diesem Fall war es so. Und ich habe also durchaus Berichte gelesen und gesehen, dass einfach auch von Juventus-Seite Raketen und Steine geflogen sind in den Nachbarblock. Das hat sich hochgeschaukelt. Das ist auch fast egal, wer angefangen hat. Es ist jedenfalls unbestritten, von wem dann die massive körperliche Gewalt ausging. Denn das war dann ja die englische Fraktion sozusagen, die dann einfach in diesen benachbarten Block gestürmt sind.
Sie hatten das eben schon mal kurz angesprochen. Das Sicherheitspersonal war völlig überfordert, sagen Sie. Wie haben sich Ordner und die Polizei verhalten in dem Moment, als das da losging?
Ja, da waren die komplett überrascht und chancenlos, das kann man nicht anders sagen. Also die hatten 1000 Personen, so ist die überlieferte Zahl, 1000 Kräfte im Einsatz. Die meisten waren aber vor dem Stadion, weil ja einfach in der Stadt auch schon so viel passiert ist an diesem Tag und vor dem Stadion waren Randale. Und ja, die haben dann einfach nichts machen können eigentlich. Die haben zugeschaut, haben dann irgendwann einen Schutzkorridor gebildet, als das Schlimmste schon passiert ist. Ja, aber der Einsatzleiter war zum ersten Mal in seinem Leben in einem Fußballstadion, jedenfalls in der Funktion, zuständig. Der wurde dann hinterher auch verurteilt wegen Untätigkeit, wegen Unfähigkeit. Aber die, also in dem Moment konnte ich denen, würde ich den paar Männchen, die da standen, jetzt gar keinen Vorwurf mehr machen. Das war ein Ausbruch von Gewalt, mit dem alle überfordert waren in diesem Moment.
Das Spiel ist ja zwar verspätet, aber dennoch trotz dieser ganzen Katastrophe angepfiffen worden. Warum?
Ja, das hört man dann oft in solchen Fällen. Wir hatten ja auch bei der Europameisterschaft vor einigen Jahren den Fall, als ein Spieler fast verstorben wäre auf dem Platz und wenn das Stadion halt voll ist und dann sagt man, komm, bevor das jetzt hier eskaliert, das war ein anderer Fall, das stimmt schon. Mhm. Aber es war einfach so, wenn man schon bei der relativ kleinen Anzahl von Randalierern so machtlos war, was wäre geschehen, wenn jetzt alle, die da ja auf Krawall gebürstet waren, das war ja bei Juventus Turin auch eine große Fanschar an gewaltbereiten Leuten im Stadion, die ja dann auch in den Innenraum gestürmt sind. Und das war dann eben einfach, ja, die Deeskalationsstrategie, die man dann in diesen Fällen eben oft anwendet, dass man sagt, ja, sind schon alle da und die Mannschaften sind da, es geht um was. Und wenn sich jetzt auch noch Enttäuschung bahnbricht, und es war ja auch so, dass im ersten Moment sehr viele Menschen gar nicht wussten, was passiert ist. Also von 39 Toten haben viele erst im Radio gehört, als sie am nächsten Tag wieder zurück waren. Ja, also es war nicht in dem Moment so unfassbar, dass weitergespielt wurde, bis erst Klarheit geherrscht hat. Das hat eine Weile gedauert.
Man liest da im Internet unterschiedlichste Reaktionen darauf, dass dieses Spiel trotzdem angepfiffen wurde. Das reicht so von verantwortungsvoll bis hin zu menschenverachtend. Wo würden Sie sich da positionieren?
Also menschenverachtend würde ich es jetzt dann doch nicht nennen. Ich hielt es für nachvollziehbar. Ich würde mich ja irgendwo in der Mitte einräumen. Ich hätte halt hinterher gesagt, das Spiel darf nicht zählen, die sollen den Pokal zurückgeben, irgendwie sowas. Aber es war einfach in dem Moment, wie ich schon ausgeführt habe, ganz schwierig, jetzt alle nach Hause zu schicken, weil ja, dann hätte sich vielleicht noch mehr Enttäuschung bahn gebrochen. Also ich würde sagen, nachvollziehbar. Es gab keine gute Lösung.
Und von den schlechten Lösungen ist die beste noch genommen worden, Ihrer Ansicht nach?
Irgendwo schon, ja.
Ja. Also, wir fassen zusammen, es gab große Sicherheitsbedenken schon vorher, es gab Bestechung und Korruption vorher und dann auch noch in großen Teilen unfähiges Sicherheitspersonal. Das alles hat geführt zur Katastrophe von Heysel. Ich habe gesprochen mit Udo Muras, er ist Journalist, Fußballexperte und er betreibt die Seite Muras Factory. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Muras.
Sehr gerne.
Matthias, damit es hier nicht zu sportlich wird, gucken wir nochmal in die Geschichte. Wann hat denn der Fußballboom eigentlich angefangen? Seit wann gibt es Fußball in Europa?
Also was ich gefunden habe, ist das Jahr 1848 und zwar an der University of Cambridge in England. Da wurden nämlich die ersten Regeln für Fußball schriftlich festgehalten. Also kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts Fußball in Vereinen und auch in Ligen gespielt wurde. Für das Jahr 1857 wird der erste Fußballverein aufgeführt. Es ist der FC Sheffield. Und deswegen ist England auch das Mutterland des Fußballs, nicht etwa das Vaterland, weil ja Frauen haben damals noch gar nicht gespielt. Auch in Deutschland gründeten sich natürlich Vereine gegen Ende des 19. Jahrhunderts und den Vereinsgründungen folgten dann auch die Dachverbände. Der Deutsche Fußballbund im Jahr 1900 und die FIFA 1904.
Ja, damals steckte der Fußball noch in den Kinderschuhen. Heute ist das ja ein Milliardengeschäft, muss man sagen. Wann kam denn das ganze Geld ins Spiel?
Also in Deutschland auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Anfangs war Fußball nach 1945 eine willkommene Ablenkung vom tristen Nachkriegsalltag. Die WM 1954 hat in Deutschland für Euphorie gesorgt. Das berühmte Wir-sind-wieder-wer-Gefühl ist da gekommen. Und mit Einführung der Bundesliga 1963, da wurden dann die Zuschauerzahlen größer, es wurde mehr Geld verteilt und die Bedeutung von Spielern und Vereinen, die stieg immens. Aber es wurde auch immer begleitet von Skandalen, von Fanausschreitungen und dem Eindruck, Spieler seien Legionäre, die es dorthin zieht, wo das meiste Geld bezahlt wird. Und heute habe ich mitunter den Eindruck, als ginge es nur noch ums Geld.
Wir bleiben noch ein bisschen in dieser Zeit, in den 50er, 60er Jahren. Ich spreche mit dem Sportjournalisten Thorsten Poppe. Hallo Thorsten.
Einen schönen guten Tag.
Thorsten, wenn wir mal in die 50er Jahre reingucken im deutschen Fußball, wenn wir uns da die Stadien mal ansehen, gab es da eigentlich auch schon Randale?
Naja, also in Westdeutschland zumindest ist bekannt, dass die Polizei seit den frühen 50er Jahren vertreten gewesen ist. Aber mehr um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, vor allem wegen halt der überfüllten Stadien und des Massenandrangs, der damals geherrscht hat. Gewalt spielte da so kurz nach Kriegsende noch keine Rolle, sondern eher die Entdeckung des Fußballs als Freizeitvergnügen. Von daher waren über 50.000 Leute in den Stadien, die halt einfach versucht haben, diese neu gewonnenen Freizeitsachen zu genießen.
Also das heißt, da wurden noch gar nicht so wie heute Tickets verkauft, sondern da guckte man einfach, wer kommt und wer passt rein und dann ist irgendwann voll? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, das Ticketing war damals noch nicht so ausgeklügelt, ne? Mhm. Und mitunter waren die Stadien ja auch nicht von dieser Qualität, so kurz nach Kriegsende. Da wurde dann schon auch mal über den Zaun geklettert und ich sag mal, auch Leute ohne Ticket haben sich an den Spielfeldrand gestellt. Alte Fotos zeugen natürlich noch davon, wie damals auch die Herren im Anzug und mit Hut, ja, und der Zigarette, der obligatorischen in der Hand, das Spiel verfolgt.
Unvorstellbare Zustände heutzutage, ne? Du sagst, damals hat es noch nicht so wahnsinnig viel Randale gegeben. Die Polizei war da, um grundsätzlich für Ordnung zu sorgen. Wann ging das denn los, dass es mal so ein bisschen hochherging in den Fußballstadien?
Na, spätestens seit den 70er Jahren. Ne? Da nimmt die Gewalt in den Fußballstadien Europas mehr und mehr zu. Skinheads und Hools tragen ihre Kämpfe damals öffentlich auf dem Traversen aus oder prägen die Atmosphäre in Stadion, was dann eben auch zu diesem traurigen Tiefpunkt mit der Heysel-Katastrophe geführt hat und eben den Ausschluss von englischen Teams für die nächsten 5 Jahre von internationalen sportlichen Wettbewerben zur Folge hatte. Ne? Mhm. Aber spätestens danach erreichte eben das Thema auch die Politik. Und die war immerhin so clever und hat eine Doppelstrategie gefahren gegen Gewalt und auch gegen Rechtsradikalismus in den Fußballstadien. Also sie hat einmal mit Härte reagiert, aber zugleich auch auf Präventionsarbeit gesetzt, um Gewalt eben zukünftig zu verhindern. Mhm. Doch die Maßnahmen, die mussten natürlich auch erstmal greifen. Sicherlich ein großer Einschnitt in den deutschen Fußball war das erste Todesopfer in der Bundesrepublik. 1982 wird der Werder-Fan Adrian Malaika von rechtsradikalen vom HSV überfallen und dann von einem Stein getroffen und verstirbt unglücklicherweise.
Wir wollen gleich nochmal auf die Präventionsarbeit gucken, die du gerade angesprochen hast. Mich würde grundsätzlich aber erstmal interessieren, warum ausgerechnet der Fußball eigentlich so anfällig ist für Gewalt, für Randale, für Ausschreitungen. Das ist ja in anderen Sportarten nicht ganz so extrem, oder?
Naja, der Fußball ist natürlich sehr männerdominiert, ne, und sehr, sehr populär. Aber wir beobachten gerade zum Beispiel in den unteren Eishockey-Ligen hierzulande bedenkenswerte Entwicklung mit viel Gewalt, weil da kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, meist auch völlig unbemerkt von Polizei und Öffentlichkeit, weil diese Ligen natürlich nicht im medialen Fokus stehen, so stark wie der Fußball, ne, und noch durch große Sicherheitsbehörden begleitet werden. Mhm. Ja. Und dennoch muss man schon konstatieren, der Fußball ist sicher führen und wird als in Anführungszeichen Proletariersportart auch als Bühne für Gewalt genutzt oder zumindest als Bühne, um Druck vom Alltag abzubauen. Aber bei 25.000 Fußballspielen von der Kreisliga, also der untersten Liga bis hoch in die Bundesliga, kommt es unterm Strich nur zu einer geringen Zahl an Ausschreitungen. Ne? Deshalb muss man schon feststellen, ein Stadionbesuch hierzulande ist grundsätzlich sicher. Gewalt findet durch die vielen verschiedenen Maßnahmen, durch die Clubs, durch die Polizei, meist auf der Anfahrt oder eben bei den sogenannten Ackermatches statt, bei denen sich rivalisierende Fangruppen miteinander zum Prügeln weit weg im Wald oder eben auf einem ganz normalen Kartoffelacker verabreden, um sich dann dort gegenseitig zu messen mit Gewalt. Ne? Und der Blick ist ja immer ein Stück weit auch in die europäischen Nachbarländer zu richten. Also Belgien oder Frankreich haben ein viel größeres Gewaltproblem als der Fußball hierzulande.
Wir reden ja von ganz vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten hier. Wir haben schon gehört von Hooligans oder Hools, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Wir haben schon von Ultras gehört, von Hardcore-Fans. Wo genau sind da eigentlich die Grenzen? Also können wir diese Begrifflichkeiten mal irgendwie so ein bisschen einsortieren?
Naja, es gab einmal die berühmten Kuttenträger, ne? Und heute gibt es auch die Allesfahrer, das würde ich immer sagen, die begreifen Fußball als Socializing, ja, und wollen den Spieltag mit Gleichgesinnten verbringen und ihren Verein unterstützen. Ja, also Wochenendfans. Dann gibt es aber eben die Hooligans, wir haben das ja gerade schon gesagt, das sind gewaltbereite Männer, die den Fußball als Bühne nutzen und regelrecht dazu missbrauchen, um sich mit anderen zu prügeln.
Da geht es wahrscheinlich gar nicht um Fußball auch, oder?
Absolut. In erster Linie die Unterstützung der eigenen Mannschaft steht nicht im Mittelpunkt, sondern das Ausleben von Gewalt. Und die 70er und 80er sind halt die Hochzeit der Hools, die damals halt vor allem in England den Fußball dominierten. Und das schwappte dann so langsam rüber in die anderen europäischen Ligen. Doch spätestens als Ende der 90er die Ultrabewegung aus Italien zu uns nach Deutschland rüberschwappte, änderte sich auch in der Bundesliga das Fansein. Auf einmal stand der Support im Mittelpunkt des Engagements der Fans. Ja, mit den Ultras ist er organisierter geworden, über 90 Minuten. Und der wird auch tatsächlich die ganze Woche vorbereitet. Also Ultra ist nicht Wochenendfan, sondern 24/7.
Ja. Also ein Ultra interessiert sich auch wirklich für Fußball.
Für den Verein und er möchte auch, dass sein Verein gewinnt. Dazu sind die auch sozial engagiert, die Ultragruppen, haben aber auch ihre ganz eigenen Regeln, die mitunter streng sind. Da geht es viel um Ehre. Also jede Ultragruppe hat eine eigene Fahne und hinter der versammelt man sich im Stadion. Und falls die der Gruppe entwendet wird, gestohlen, dann muss sie sich auflösen. Da gibt es kein Vertun. Also das kommt immer wieder vor. Und dazu, das muss man immer auf dem Schirm haben, ist mit Auftreten der Ultras eben auch die Hooligan-Kultur viel, viel kleiner geworden in den Stadionkurven. Die haben also eine positive Wirkung erzielt, auch wenn man seit der Corona-Pandemie ein Stück weit feststellen muss, dass sich auch Ultragruppierungen gewaltbereiter zeigen als noch vor Corona.
Die Ultras, hast du gerade erklärt, die sind ja vor allem darauf aus, ihren Verein zu unterstützen, sind allerdings auch gewaltbereiter geworden, tun ja auch in Stadien Dinge, die da nicht erlaubt sind und schaden dadurch ja im Grunde auch ihren Vereinen, die möglicherweise dafür saftige Geldstrafen bekommen. Eigentlich schaden sie sich doch selbst. Warum machen sie es?
Naja, es ist halt ein heißes Eisen, gerade das Thema Pyrotechnik, was immer zu hohen Geldstrafen führt. Das ist für alle ein Dilemma und eine unbefriedigende Situation. Da könnte man ganze Sendungen mit dieser Diskussion führen. Vielleicht nur mal kurz zum Hintergrund. Pyro ist für gerade die Ultras Teil der Fußballkultur. Hat auch nie ein Problem bis Anfang der 2000er Jahre groß dargestellt. Im Gegenteil. Also wer sich noch erinnert, als das Privatfernsehen Anfang der 90er Jahre die Übertragungsrechte der Bundesliga hatte, da zählte das sozusagen in jedem Spielbericht als Nachweis für gute Stimmung.
Okay.
Ja, und das änderte sich dann halt auch mit der WM 2006, die ja in Deutschland stattgefunden hat. Auf einmal moderne Stadien, neue Zuschauergruppen, die den Weg zum Fußball plötzlich gefunden haben. Ne? Der Fußball war en vogue für eine breite Schicht der Gesellschaft. Und dieser neue Boom hat dann halt auch dazu geführt, dass Pyro viel, viel kritischer gesehen wird. Und die Polizei hatte das Thema dann auch immer mehr auf dem Schirm gehabt, so dass sich auf einmal halt sehr große Konfliktpotenziale ergeben haben. Und zu deiner Frage mit den Strafen, das ist ja auch streng geregelt. Je höher ein Verein spielt, desto höher die Strafen auch für ein normales Bengalo-Feuer. Also der kostet in der Bundesliga 1.000 Euro, in der dritten Liga aber nur noch 350 für dasselbe Vergehen. Und das wird von den kritischen Ultras natürlich auch hinterfragt. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Und warum dürfen wir nicht mehr unser Fansein so ausleben wie noch vor 30 Jahren? Und diese Geldstrafen, Das darf man nicht vergessen. Das steuert der DFB auch ein Stück weit. Die fließen größtenteils auch in präventive Maßnahmen. Ne? Dennoch, unterm Strich, der Konflikt wird sich damit nicht lösen lassen.
Du hattest das ja eben schon mal gesagt, unsere Nachbarländer haben viel größere Probleme mit Gewalt im Fußball. Bei uns ist es eigentlich besser geregelt. Würdest du sagen, dass bei uns in Deutschland genug gemacht wird gegen Gewalt rund um den Fußball?
Absolut ja. Wie immer an dieser Stelle versehen mit einem großen Aber. Kommen wir vielleicht erstmal zum Ja. Es gibt ja rund 70 Fanprojekte an den Fußballstandorten. Das sind sozialpädagogische Einrichtungen, die eben mit den überwiegend jugendlichen Fußballfans, Klammer auf Ultras, Klammer zu, Präventionsarbeit umsetzen, Ansprechpartner sind. Ja, einfach für die da sind und auch ein Stück weit Mittler zwischen Polizei und Fans. Ja, und diese sozialpädagogischen Fanprojekte werden eben auch von DFB und DFL finanziert. Unterstützt. Ja. Also das wird in der Diskussion um das Engagement der Profifußballclubs, also Stichwort auch Polizeikosten, immer ein Stück weit unter den Tisch fallen gelassen. Mhm. Aber diese Fanprojekte sind weltweit Vorreiter, ne, und helfen einfach hinter den Kulissen mit, dass eben nicht so ein hohes Niveau an gewalttätigen Ausschreitungen vorhanden ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit Belgien, Frankreich zum Beispiel. Ne. Also vor kurzem war das belgische Pokalfinale, um mal ein Beispiel zu nennen. Und dann sind halt Fans durch einen Migrantenviertel gelaufen Richtung Stadion und haben davor und dabei schwer randaliert und ausländerfeindliche Parolen gerufen und auch Migranten offen auf der Straße bedroht.
Thorsten Poppe war das. Er ist freier Mitarbeiter in der Deutschlandfunk Sportredaktion und er hat gerade ein Buch geschrieben über den Fußball. Wem gehört der deutsche Fußball, heißt es. Thorsten, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
So, wir haben jetzt schon mehrmals drüber gesprochen, Matthias. Randale in Stadien gibt es schon sehr, sehr lange. Aber gab es auch schon immer Hooligans?
Naja, sie werden nicht so bezeichnet, aber Randale gab es und auch Leute, die den ausgeführt haben. Den Begriff Hooligan gibt es im engeren Sinne erst seit den 1950er und 60er Jahren. Damit waren und sind seither Jugendliche gemeint, die sich scheinbar grundlos mit rivalisierenden Gruppen prügeln. In Großbritannien war dieses Phänomen zuerst zu beobachten bei Tanzveranstaltungen. Das wurde damals als vorübergehendes Rowdy abgetan. Aber diese Art der Freizeitgestaltung hat sich bis heute wirklich gehalten, warum auch immer.
Es wird ja oft auch ein Zusammenhang hergestellt zwischen Hooligans und Rechtsextremisten. Gibt es diesen Zusammenhang?
Also pauschal stimmt das so sicher nicht. International betrachtet gibt es diese Kontakte, aber genauso gibt es auch klare Trennungen. Weil Hooligan-Gruppen fürchten, noch mehr kontrolliert zu werden, als es ohnehin der Fall ist. Also wir werden das jetzt mal genauer betrachten.
Genau, und zwar mit Robert Klaus. Er ist Rechtsextremismusforscher und war unter anderem Mitarbeiter im Projekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport. Hallo Herr Klaus.
Guten Tag.
Herr Klaus, gibt es diese Verbindungen von Hooligans zu Rechtsextremisten?
Ja, die gibt es. Der Hooliganismus in Deutschland und auch die extreme Rechte oder beziehungsweise der militante Neonazismus sind nicht deckungsgleich, besitzen aber große Schnittmengen. Schnittmengen heißt, es gibt sehr viele Personen, die beiden Szenen zugehörig sind und vor allem gibt es eine ideologische Schnittmenge, die in der Kampforientierung, in der Gewaltorientierung besteht. Das heißt, sowohl die extreme Rechte als auch im Hooliganismus ist es wichtig, Gegner zu dominieren, sich über Härte und auch Dominanz zu definieren. Und letztendlich reden wir über zwei gewalttätige sozialdarwinistische Szenen.
Kann man grob sagen, wie groß diese Schnittmenge ist?
Numerisch ist das schwierig zu sagen, weil es tatsächlich keine statistische Erfassung zu Mitgliedern der aktiven Hooligan-Szene in Deutschland gibt. Man kann einen kleinen Umweg machen, man kann nämlich über die Zahlen des Innenministeriums gehen, die jährlich ja veröffentlicht werden zur Frage, wie viele gewalttätige oder gewaltorientierte Rechtsextremisten es in Deutschland gibt. Und die liegen ungefähr zwischen 11.000 und 13.000 jährlich. Ein Teil davon kommt aus der Hooligan-Szene. Das heißt, wir reden wahrscheinlich über eine niedrige vierstellige Zahl.
Wie setzt sich denn ansonsten die Sozialstruktur zusammen in diesen Hooligan-Gruppen?
Auch dazu gibt es tatsächlich wenig Daten, muss man sagen. Das letzte Forschungsteam, was sich damit beschäftigt hat, war ein Team aus Psychologen, was Anfang der 2000er Jahre ungefähr 100 Hooligans interviewt hat. Die stießen damals auf eine soziale Zwiebel, die man aus anderen Schaubildern kennt. Das heißt, viele Hooligans stammen eher aus mittleren Schichten, sehr wenige aus finanziell schwachen Schichten und auch sehr wenige aus finanziell starken Schichten. Das deckt sich bis heute mit meinen Beobachtungen. Auch ich habe jetzt keine empirische Statistik zu dem Thema, muss ich leider zugeben. Allerdings kann ich aus meinen Beobachtungen heraus sagen, dass es zwei Berufsgruppen gibt, die ich relativ oft antreffe. Das eine sind Menschen, die im Sport beruflich aktiv sind, als Kampfsporttrainer arbeiten, als Fitnesstrainer arbeiten oder sich andersweitig dort verdingen. Die zweite Berufsgruppe sind tatsächlich Versicherungsvertreter, die ich relativ oft antreffe.
Ach was.
Beide Berufsfelder würde ich jetzt ungefähr auch in so einer sozialen Zwiebel im mittleren Bereich anordnen.
Wieso denn ausgerechnet Versicherungsvertreter?
Ja, die Frage müsste man ehrlich gesagt nochmal gesondert stellen. Ich kann sie Ihnen ehrlich gesagt so nicht beantworten.
Okay, aber Sie haben festgestellt, die Gruppe von Versicherungsvertretern innerhalb der Hooligan-Gruppen ist größer als die Gruppe der, ich sage jetzt mal, Lehrer, Zahnärzte oder Gärtner.
Auch das kann ich tatsächlich so nicht sagen. Wie gesagt, ich habe ja keine Statistik, die alle Berufsgruppen auflistet. Mir ist nur aufgefallen, dass ich diese beiden Berufsgruppen öfter angetroffen habe. Nun muss man aber auch sagen, dass viele Hooligans ihr Privatleben da auch sehr schützen, ne, aufgrund von Strafverfolgung und auch sozusagen der gesellschaftlichen Ächtung von Gewalt mit ihrem Privatleben und auch ihrer beruflichen Existenz nicht sehr stark nach außen gehen. Letztendlich laufen sie ja dann auch Gefahr, ihre berufliche Existenz in Frage zu stellen.
Okay, also Berufe sieht man ja Menschen häufig auch nicht an, aber was man ihnen häufig ansieht, ist ihr Geschlecht. Gucken wir doch mal darauf. Also wie sieht es denn aus mit Frauen oder Mädchen in den Hooligan-Gruppen?
Frauen oder Mädchen sind tatsächlich eine sehr rare Ausnahme, vor allem wenn es um die kämpfenden Gruppen geht. Damit deute ich schon an, dass wir auch die Hooligan-Szene etwas differenzierter betrachten müssen. Bei den kämpfenden Gruppen, bei den Gruppen, die gegnerische Fans und Hooligan-Gruppen angreifen, sprechen wir über männerbündische Organisationen, in denen oftmals nur Männer mitmachen dürfen und in denen ein gewisser Männlichkeits- und Härtebeweis auch das Argument ist, mit dem man in einer Hierarchie aufsteigt, sonst kriegt man gar keinen Zugang zu diesen Gruppen. Gleichwohl gibt es wirklich sehr wenige Ausnahmen von kämpfenden Frauen, allerdings sind sie wirklich einstellig auch im Prozentbereich, was die kämpfenden Gruppen anbelangt. Wenn man sich die Szene allerdings etwas breiter anguckt, und dazu gehört ja nicht nur Angriffe auf gegnerische Fußballfans, sondern dazu gehört ja auch die Organisation von Gruppenfeierlichkeiten, von Fußballauswärtsfahrten, also sozusagen ein breiteres kulturelles Angebot, dann spielen Frauen dort verstärkt eine Rolle.
Also sie sind größtenteils am Rande in der Organisation beschäftigt.
Sie sind am Rande und in der Organisation beschäftigt. Und man muss vor allem sagen, dass, wie ich es gerade angesprochen habe, in der Hooligan-Szene die Inszenierung der eigenen Härte und der eigenen Männlichkeit eine sehr, sehr relevante Rolle spielt. Das heißt, auch auf den Bildern in den sozialen Medien wird peinlich genau darauf geachtet, dass Frauen dort nicht sichtbar sind. Wenn man also auf Facebook ein Foto sieht von einer Hooligan-Gruppe hinter einem Hooligan-Banner im Stadion, dann wird dort sehr genau darauf geachtet, dass keine Frau zu sehen ist. Wenn es ein Gruppenfoto in einem Wald gibt, wo man sozusagen muskulös posiert vor oder nach einem Kampf, wird darauf auch höchstwahrscheinlich keine Frau zu sehen sein. Das heißt, die Außendarstellung als hart und männlich, wie man sich selber versteht, spielt in der Szene eine sehr, sehr relevante Rolle.
Ist das auch das, was die Menschen vorrangig suchen, die sich solchen Gruppen anschließen?
Ja, sie suchen mehrere Dinge. Sie finden natürlich eine Art von Zugehörigkeit und Zusammenhalt, die sich auch darüber definiert, gegen einen äußeren Feind abzugrenzen. Hooligan-Gruppen befinden sich ja immer auch in Konflikten zu anderen Gruppen, die man angegriffen hat, von denen man angegriffen wird. Also sozusagen, da ist eine Dynamik drin, in der die eigene Identität vor allem über Abgrenzung und Ausgrenzung hergestellt wird. Und wenn man mit Hooligans selber spricht, was sie in der Szene eigentlich finden, warum sie dieser Gewalt so zugeneigt sind, dann sagen sie alle, dass sie sozusagen einen Adrenalinschub kriegen, also psychologisch und emotional auch Gefühle erfahren, die sie außerhalb von Gewalt kaum erfahren können. Also es gibt ihnen sozusagen psychologisch einiges, was sie in ihrem teilweise auch bürgerlichen Leben so nicht kriegen.
Aber man kann ja, ich sag mal, Gewalt auch legal betreiben. Stichwort Kampfsport, das hatten Sie ja eben schon mal angesprochen. Also jeder, der am Wochenende in ein Stadion geht, um sich zu prügeln, könnte ja genauso gut sagen, okay, da treffe ich ja möglicherweise auch Menschen, die das eben nicht wollen. Gehe ich doch lieber in so eine Boxbude oder irgendein Fitnesscenter, mache Kampfsport und betreibe das mit Menschen, die das garantiert auch selber wollen. Warum machen die Leute das nicht?
Das tun sie ja auch und das widerspricht sich ja gar nicht. Wenn man sich anguckt, woher sich Hooligan-Gruppen rekrutieren, dann sind das meines Erachtens genau die zwei Felder. Das sind einerseits der gewalttätige Teil von Fußball-Fanszenen, eine in der Zahl eher kleine Anzahl von Personen von der insgesamt vielen 10.000 Stadionzuschauern. Und zweitens sind es viele Kampfsportstudios in den einzelnen Städten. Das heißt, nicht alle Hooligans sind Fußballfans, das muss man auch sagen. Und die Hooligan-Szene hat sehr viele verschiedene Gewalt- und Kampfformate aufgebaut. Dazu gehören sowohl Angriffe im Stadion und außerhalb der Stadion. Dazu gehören die sogenannten Acker-Matches. Für diejenigen, die das nicht kennen, das sind im Grunde organisierte Gruppenkämpfe auf einem entlegenen Feldweg oder einer Wiese, wo zwei Teams gegeneinander antreten, die gleich groß sind, die verschiedene T-Shirts tragen und unter Einsatz von sehr geringfügigen Regeln im Grunde Gruppenkampfsport betreiben. Und es gibt auch einige Kampfsport-Events und Kampfsportstudios in Deutschland, die aus der Hooligan-Szene stammen, wo der Einzelkampfsport im Fokus steht. Insofern schließt sich das alles nicht aus. Der Grund, warum Hooligan-Gruppen aber sich nicht nur auf Kampfsport im Kampfsportstudio beschränken, liegt vor allem darin, dass es zur Praxis der eigenen Männlichkeitsinszenierung gehört, auch gegnerisches Territorium und gegnerische Gruppen anzugreifen. Das heißt, Hooligans verstehen sich ganz oft als Repräsentanten ihrer Stadt und nennen sich dann auch eben Hooligans Aachen zum Beispiel oder Hooligans Dortmund. Und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, diese Stadt dadurch zu repräsentieren, dass man eben andere Gruppen angreift, dominiert und gewalttätig besiegt.
Sie sprachen jetzt gerade von diesen wirklich Verabredungen sozusagen auf der grünen Wiese, wo man sich dann trifft, um sich zu schlagen. Wie sind die denn vernetzt? Also wie muss man sich das praktisch vorstellen? Wie verabreden die sich für sowas?
Die Hooligan-Szene ist intern bestens vernetzt. Das heißt, vor allem die sogenannten Abmacher kennen sich gegenseitig. Abmacher sind diejenigen, die die Kämpfe organisieren und eben abmachen. Man darf hier auch nicht einem falschen Bild aufsetzen. Die Hooligan-Szene kämpft zwar sehr viel gegeneinander und miteinander, aber sie ist grundsätzlich nicht verfeindet, sondern sozusagen verbunden in ihrem gewalttätigen Hobby. Richtig grundsätzlich verfeindet sind nur die Gruppen, die aus Städten kommen, in denen es ein Derby gibt. Also Schalker Hooligans können mit Dortmunder Hooligans sozusagen nicht gut umgehen, weil es eben auf der Ebene des Fußballs eine verfeindete Rivalität gibt. Und über diese Netzwerke, die ich gerade angedeutet habe, man kennt sich persönlich sehr eng, werden die Kämpfe verabredet.
Geht man dann hinterher auch ein Bier zusammen trinken?
Ja. Okay. Die deutliche Antwort ist ja, so wie mir diese sogenannten Acker-Matches geschildert wurden, wurde auch danach doch schon mal der Grill angeworfen und noch gemeinsam der restliche Abend verbracht. Das passiert nicht bei jedem Acker-Match, aber es gehört durchaus zur kulturellen Praxis der Szene.
Robert Klaus war das. Er hat sich sehr beschäftigt mit der Hooligan-Szene in Deutschland, unter anderem im Projekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Klaus.
Haben Sie vielen Dank für Ihre Fragen.
Matthias, Gewaltexzesse, wilde Prügeleien rund um Fußballspiele gab es schon immer eigentlich, gibt es schon lange, aber das hält ja offenbar den normalen Fußballfan, auch dich, nicht davon ab, ins Stadion zu gehen.
Ja, offensichtlich nicht. Die Stadien sind voll, meistens ausverkauft, Tickets kriegst du sowieso nicht. Und die Randerscheinung Hooligans oder auch Ultras, die wird dabei einfach in Kauf genommen. Da gibt es Unterbrechungen von mehreren Minuten, weil das Stadion in übel riechenden Nebelschwaden wegen Pyrotechnik eingetaucht wird. Da fliegen Gegenstände aufs Spielfeld, die im Zweifel Spieler verletzen können. All das wird akzeptiert, obwohl der Verein, dessen Fans gezündelt haben, eine ordentliche Strafe aufgebrummt bekommt. Verstehen tue ich das nicht. Und das gilt ganz besonders für die Vorstellung, irgendwo hinzufahren, um sich dort bis zur Bewusstlosigkeit zu verprügeln.
Ja, und dann anschließend wieder zusammen zu grillen, wie wir ja heute auch gelernt haben. Das war eine Stunde History über die Katastrophe von Heysel im Jahr 1985. Die nächste Folge gibt es wieder mit Markus Dichmann und da geht es dann um das estnische Liederfest, ein immaterielles Kulturerbe der Menschheit, das alle 5 Jahre stattfindet. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.